Geht's euch gut? Es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. Er sagt nicht nur, dass er ein guter Gott ist, sondern er beweist es. Er ist ein guter Gott. Und es lohnt sich, mit ihm zu leben. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir niemals enttäuscht werden. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns auf ihn verlassen. Ich dachte, ich erzähle heute mal zum Anfang der Predigt ein kleines bisschen von mir, eine kleine Story. Den ersten Teil, den haben ja einige schon gehört. Für die, die es nicht wissen, neben meinem Dienst als Pastor arbeite ich als freiberuflicher Dozent für verschiedene Bildungseinrichtungen, hauptsächlich Berufsbildungseinrichtungen, auch für Firmen, ganz unterschiedlich. Und es gibt eine Firma, für die ich in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet, oder eine Bildungseinrichtung, für die ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte sehr gute Honorarsätze. Und im Ende Oktober, geschah plötzlich was ganz Dramatisches. Nämlich einer von den Kunden dieser Firma kündigte einen Vertrag, der noch über 3 Jahre gelaufen wäre. Und der ein sehr gutes Volumen hatte und auch der viel Geld reingebracht hätte. Und keiner hatte damit gerechnet. Keiner hat das geahnt. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und alle waren total schockiert. Alle waren fix und fertig. Ich war an dem Tag auch dort. Und ich habe durch diesen einen Auftrag so circa 60-70% meines Einkommens bezogen. So, das heißt, für mich war das auch natürlich von der Sache her erstmal ein Schock. Aber ich wusste, Gott ist mit mir. Ich wusste, für ihn war es keine Überraschung. Für alle dort in der Firma war es ein Schock, aber für Gott war es keine Überraschung. Jesus ist nicht vor Schreck vom Thron gefallen und gesagt, ach du meine Güte, was machen wir denn da jetzt? Wie wollen wir denn jetzt den Fred und seine Familie versorgen, wenn er nicht mehr dort diesen Auftrag hat? So, ich habe mich geweigert, mich zu fürchten. Einige von meinen Kollegen, die waren in schierer Panik. Einer war davon überzeugt, dass er jetzt so, also der Projektmanager eigentlich, der dieses Projekt betreute, ist davon ausgegangen, dass er jetzt demnächst dann entlassen wird. Und er hatte seine ganze Zukunftsplanung auf diese Arbeit ausgerichtet. Aber ich weigerte mich, mir Sorgen zu machen. Ich habe gesagt, Herr, du bist ein guter Gott. Und du versorgst mich. Und in all dieser Zeit, in den Monaten, wo ich für dieses Projekt gearbeitet habe, habe ich keine anderen Anfragen gekriegt oder ganz wenig andere Anfragen für andere Aufträge. So, der November kam, ich hatte viele Termine, aber ich hatte nicht so viele bezahlte Aufträge. Und der Dezember kam und plötzlich, Gott ist ein Gott von plötzlich. Amen. Plötzlich kam ein Geschäftsführer von einem anderen Bildungsträger auf mich zu und sagte, Herr Winkler, ich habe gehört, Sie haben freie Kapazitäten. Und dann hat er mir ein Projekt vorgestellt, wo er mich gerne einsetzen möchte. Und es war ein öffentlich gefördertes Projekt. Normalerweise sind diese Honorarsätze bei den öffentlich geförderten Projekten nicht verhandelbar und sind auch nicht so doll groß. Und es war exakt der gleiche Honorarsatz, den ich vorher bekommen habe bei diesem anderen Projekt. Und dann kam der Januar und es ging weiter und es kamen mehr Aufträge. Und ich bekomme Anfragen für Februar und im Moment befinde ich mich in einer Situation, wo ich einfach Aufträge ablehnen muss. Wo ich sagen muss, Leute, tut mir leid, ich würde es gerne machen, aber ich kann mich nicht zerteilen. Und ich habe so gebetet und habe dem Herrn dafür gedankt und habe gesagt, danke Herr. Und der Herr sagte zu mir, ich konnte das für dich tun, weil du die Tür offen gehalten hast. Weil du dich geweigert hast, dir Sorgen zu machen. Weil du an mir festgehalten hast. Weil du mir vertraut hast. Ich habe gesagt, Herr, das ist wunderbar, das ist großartig. Aber warum auf einmal so viel? Warum auf einmal mehr, als ich überhaupt machen kann? Herr, du weißt doch, wie viel Zeit ich habe. Wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, weil ich ein Gott von mehr als genug bin. Ich bin ein Gott von mehr als genug. Unser Gott ist der Gott von mehr als genug. Als Jesus damals zu Petrus sagte, nimm dein Boot, fahr raus auf den See und wirf dein Netz aus. Da hatte Petrus gesagt, ja Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das tun. Vorher hatte Petrus Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt, so als Kanzel sozusagen. Und jetzt fährt er da raus auf den See und es war normalerweise die Zeit, wo man keine Fische fängt. Die Tageszeit, wo man keine Fische fängt. In der Zeit, wo man normalerweise Fische fängt, nachts, hatten sie gefischt, 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 nichts gefangen. Jetzt werfen sie ihr Netz aus und als sie es einziehen, ist das Netz voll Fische. Voll Fische. Und die Bibel sagt, es war so voll, dass die Netze anfingen zu reißen. Und dann haben sie die Fische ins Boot geholt. Und die Boote wurden so voll, dass sie drohten zu kentern. Unser Gott ist der Gott von mehr als genug. Unser Gott ist der Gott von mehr als genug. Gott hätte, das habe ich mir auch früher gefragt. Herr, warum hast du nicht genau so viel Fische ins Netz gelassen, dass es das Netz gerade noch ausgehalten hätte? Warum hast du nicht ihnen so viel Fische gegeben, dass es das Boot gerade noch geschafft hätte? Und der Herr sagte zu mir, weil ich ein Gott von mehr als genug bin. Mehr als genug. Sei ermutigt. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen in jedem Bereich unseres Lebens. Wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir das tun, was er sagt, werden wir nicht zu kurz kommen. Wir werden nicht untergehen. Vielleicht wird es manchmal so aussehen, als würden wir untergehen. Aber Gott wird sich als treu erweisen. Amen. Ha, ich bin begeistert über Gott. Ich bin begeistert über Gott. Dieser Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist ein gewaltiger Gott und trotzdem sucht er unsere Nähe. Trotzdem möchte er, dass wir ihm nahe sind. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte eine Beziehung zu uns haben. Er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Nicht einfach nur ihn mal besuchen, einmal die Woche sonntags so im Gottesdienst, sondern er möchte, dass wir mit ihm leben und ihn erleben an jedem Tag. Ein ganz wichtiger Aspekt von Gemeinschaft ist Kommunikation. Jesus unterstreicht diese Wichtigkeit mit folgenden Worten. Wir finden das im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 4. Da sagt er, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Genauso wie unser natürlicher Körper regelmäßig Nahrung braucht. Genauso braucht unser innerer Mensch diese Nahrung. Und was ist diese Nahrung? Das Wort Gottes. Und das ist mehr als nur ein Buch. Es ist nicht das Buch, sondern es ist der Gott, der uns begegnet in dem Buch. Lass es mich nochmal sagen, es ist nicht das Buch als solches, sondern es ist der Gott, der uns begegnet in dem Buch, der zu uns redet durch das Buch. Und wir hören und wir empfangen, und wir kommunizieren und wir verstehen, wer er ist und wie er ist. Und wir empfangen sein Wort und sein Wort ist Speise. Sein Wort ist Nahrung für unseren inneren Menschen. Es ist nicht einfach nur Buchstabe. Es ist nicht einfach nur Idee oder Gedanke. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Das bedeutet, Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind mehr als einfach nur Gedanke und Idee. Sie sind Geist und Leben. Wie werden sie zu Geist und Leben? Jesus gibt uns die Antwort darauf. Er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kann es sehr, sehr, sehr trocken sein, in diesem Buch zu lesen. Aber wenn der Heilige Geist anfängt, uns dieses Wort lebendig zu machen, dann werden unsere Augen geöffnet und wir fangen an zu verstehen und wir fangen an zu sehen. Ah, so bist du, Herr. So bist du, Herr. Das möchtest du von mir. So und so kann ich das tun. So und so kann ich das sein. Und wir hören und wir empfangen. Und wir empfangen Leben. Meine Worte, sagt Jesus, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Im Markus-Evangelium Kapitel 4 erzählt Jesus ein Gleichnis. Markus-Evangelium Kapitel 4. Und ich lese euch das mal vor. Und ich will nicht auf jedes Detail in diesem Gleichnis eingehen, sondern ich möchte nur eigentlich einen Fakt euch zeigen. Wir lesen trotzdem den ganzen Text, dass wir den Zusammenhang sehen. Da heißt es, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Ich lese ab Vers 2. Markus 4, ab Vers 2. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Die Gesellschaft, in der Jesus lebte, in der das hier passiert ist, war eine Agrargesellschaft. Das heißt, das war einfach ein Bild, was jedem geläufig war. Ich weiß nicht, welche Beispiele Jesus heute verwenden würde. Vielleicht von Computern oder von Autos oder, keine Ahnung, von Maschinen. Aber hier braucht er das Bild von einem Sämann. Er sagt, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und was passiert? Und es geschah, Vers 4, indem er säte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Das ist keine tiefe Theologie. Das habe ich in unserem Garten schon erlebt. Ja, voller Begeisterung habe ich mal, der Rasen sah nicht toll aus. Und dann habe ich so Grassamen gekauft, in den Garten geschmissen und dachte, wow, in 3-4 Wochen haben wir hier richtig schönen, satten englischen Rasen. Was wir hatten, war eine Party für alle Vögel in unserer Nachbarschaft. Wir hatten plötzlich einen Garten voll Vögel, die sich das gut gehen ließen. Weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Egal. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs, und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Warum sät der Sämann den Samen? Weil er zu viel davon hat? Weil ihm gerade langweilig ist? Warum sät der Sämann den Samen? Okay, weil es sein Beruf ist, ja. Richtig. Er möchte irgendwann ernten. Er möchte, dass dieser Same Frucht hervorbringt. Ja. Und Jesus erklärt in diesem Beispiel, nicht jeder Same bringt Frucht hervor. Und es ist nicht die Schuld des Samens. Jesus sagt nicht, ja, dass mancher Same ist schlecht und der bringt halt nicht viel Frucht hervor. Sondern der Same fällt auf unterschiedlichen Boden. Und da passieren unterschiedliche Dinge mit dem Samen. Und er sprach, Vers 9, und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger kommen zu ihm. Herr, was meinst du damit? Wir verstehen das nicht. Was bedeutet diese Geschichte? Was bedeutet dieses Gleichnis? Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Vers 13. Und er spricht zu ihnen. Passt auf, was jetzt kommt. Er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Jesus hat viele Gleichnisse benutzt. Aber er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, werdet ihr wahrscheinlich auch die anderen alle nicht verstehen. Dieses Gleichnis ist ein Schlüsselgleichnis. Dieses Gleichnis ist super, super wichtig. Dieses Gleichnis präsentiert uns ein Grundprinzip des Reiches Gottes. Und dann erklärt er ihnen, was das Gleichnis bedeutet. Vers 14. Der Sämann sät das Wort. Der Sämann sät das Wort. Jesus vergleicht das Wort Gottes mit einem Samen. Er vergleicht das Wort Gottes mit einem Samen. Es geht hier also um das Wort Gottes. Die an den Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hinein gesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und hören und aufnehmen, empfangen, und Frucht bringen. Eines 30, eines 60, eines 100-fach. Das Wort wird gesät. Das Wort wird ausgesät. Und all die Menschen, von denen Jesus hier spricht, hören das Wort. Sie hören es alle. Sie hören es alle. Vers 15. Bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und so weiter und so fort. Vers 16. Die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören. Vers 18. Es sind die, die das Wort gehört haben. Die hören alle. Die hören alle. Aber, wenn wir das jetzt mal mathematisch aufteilen wollen, Jesus spricht von 4 verschiedenen Gruppen, nur eine Gruppe, also ein Viertel, bringt Frucht hervor. Jetzt könnte man sagen, naja, ist halt so. Kann man nie wissen. Manchmal bewirkt das Wort etwas, manchmal bewirkt es nichts. Manchmal geht der Same auf, manchmal geht er nicht auf. Kann man nicht wissen. Man kann es wissen, weil Jesus es uns gesagt hat. Man kann es wissen, weil Jesus es uns erklärt hat. Er sagt, die, die das Wort hören und aufnehmen, die bringen Frucht hervor. So, es reicht nicht aus, dass wir das Wort hören, sondern wir müssen es aufnehmen. Wir müssen es festhalten. Und dann bewirkt es etwas in uns. Erinnert euch an den Text in Sprüche 4, den wir gelesen haben, wo wir eine Anweisung bekommen, wie wir das Wort behandeln sollen. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Leben sind sie denen, die sie finden. So mit anderen Worten, Jesus sagt, mach mein Wort zu deiner Priorität. Schenke meinem Wort Aufmerksamkeit. Und wenn du es gehört hast, wenn du es empfangen hast, dann bewahre es. Bewahre es in deinem Herzen. Erinnert euch an die Stelle, die wir vorhin gelesen haben, ganz am Anfang. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir planen unsere Ernährung, unsere natürliche Ernährung. Wir schenken dem Thema Ernährung Aufmerksamkeit. Wir sagen nicht, auch irgendwas wird sich schon ergeben. Wir planen, wir sagen, okay, was essen wir morgen, was essen wir übermorgen? Was ist im Kühlschrank? Kühlschrank ist leer, okay, wir müssen einkaufen. Was müssen wir einkaufen? Wer geht einkaufen? Wann gehen wir einkaufen? Wie bezahlen wir den Einkauf? Wir machen uns Gedanken, wir planen ganz bewusst. Wir schenken dem Thema Aufmerksamkeit, weil wir wissen, dass wir Nahrung brauchen. Das Traurige ist, viele Christen, viele Nachfolger Jesu, denen ist nicht bewusst, dass unsere geistliche Ernährung noch wichtiger ist als unsere natürliche. Und dass wir dem mindestens genauso viel Aufmerksamkeit schenken sollen. Ja, Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Meine Worte sind Kraft. Meine Worte sind wirksam. Aber sie wirken dann, wenn wir sie aufnehmen und wenn wir sie bewahren in unserem Inneren. Letzte Woche hatten wir uns zwei Stellen angeschaut, im Josua 1 und Psalm 1, wo wir ermutigt werden, über dem Wort Gottes nachzusinnen. Nachzusinnen. Es in unser Inneres zu integrieren. Veränderung kommt nicht dadurch, dass wir uns Mühe geben. Veränderung kommt nicht dadurch, dass wir uns zusammenreißen. Veränderung kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Fleisch. Was hat Jesus gesagt? Das Fleisch ist zu nichts nütze. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Wenn es unsere eigene Kraft wäre, können wir uns hinterher auch auf die Schulter klopfen und sagen, schau her, was ich für ein toller Mensch bin, was ich für ein toller Christ bin. Ich bin besser als du und ich bin besser als alle anderen. Schau, was ich zustande gebracht habe. Aber Gott möchte nicht, dass wir den Ruhm haben. Er möchte, dass er den Ruhm bekommt. Wie bekommt er den Ruhm? Indem ich sage, er war es. Sein Werk in mir. Seine Kraft in mir. Sein Leben in mir. Nicht ich. Er war es. Lass uns mal noch zwei Stellen oder vielleicht sogar drei anschauen. Römer 12, Vers 2. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Das Wort Gottes, das Wort bringt Frucht hervor. Das Wort Gottes bringt Veränderung hervor. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. In der Elberfelder Bibel gibt es hier eine Fußnote, in der steht, seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter, diesem Weltsystem. Sei nicht gleichförmig der Art, wie diese Welt lebt, wie diese Welt spricht, wie diese Welt denkt, was für ein Wertesystem diese Welt hat. Sei nicht so. Sei anders. Okay? Aber wie anders? Ich möchte anders sein. Aber wie? Wir haben alle schon wahrscheinlich festgestellt, es ist nicht durch unser eigenes Anstrengen, nicht durch unser eigenes Bemühen. So, wie werde ich anders? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt. Im Originaltext steht hier das Wort Metamorpho. Wir kennen das Wort Metamorphose. Erinnert sich noch irgendjemand? In welchem Fach kam das vor? Biologie. Ja, und was war das Beispiel, was der Lehrer uns erklärt hat? Richtig, genau. Von der Raupe zum Schmetterling. So, das war, schau, von der Raupe zum Schmetterling, das ist nicht nur so eine kleine Veränderung, ja. Erst hat die Raupe 20 Beine und jetzt hat sie 21 oder so. Ja. Erst war sie hellgrün, jetzt ist sie ein bisschen mehr dunkelgrün. Es beschreibt eine radikale Veränderung. Es beschreibt eine radikale Veränderung, Metamorphose. Der Schmetterling hat eine völlig andere Freiheit als die Raupe. Er hat einen völlig anderen Aktionsradius. Könnt ihr das sehen? Er lebt in einer völlig anderen Welt. In einer völlig anderen Dimension. Ich bin mir nicht sicher, ob Schmetterlinge Augen haben. Wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz hat er eine andere Sichtweise als die Raupe. Versteht ihr, was ich meine? Er hat eine andere Position. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Achtet bitte gut auf diese Worte. Hier steht nicht, verwandelt euch, verändert euch, gebt euch Mühe, strengt euch an, sondern es heißt, werdet verwandelt. In der Fußnote heißt es, lasst euch verwandeln. Das finde ich fast noch besser. Denn es impliziert erstens, nicht ich bin es, nicht meine Kraft, nicht meine Fähigkeit. Ja, es ist nicht meine Kraft, die die Veränderung hervorbringt. Aber ich spiele eine Rolle. Lasst euch verwandeln. So, das heißt, wir müssen uns dem Einfluss des Wortes Gottes aussetzen. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes verbinden. Wir müssen dem Wort Gottes in uns Raum geben, damit es wirksam werden kann. Es geschieht nicht automatisch. Es hat mit unserer Entscheidung zu tun. Ich entscheide, ob ich mich durch das Wort Gottes verwandeln lasse oder nicht. Seid ihr da? So, wie geschieht diese Verwandlung. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Durch die Erneuerung des Sinnes. In der Fußnote heißt es, durch die Erneuerung des Denkens oder durch die Erneuerung des Wollens. Unser Sinn, unser Denken, unser Wollen soll erneuert werden. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Es geschieht durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. In dem Wort Gottes finden wir seine Gedanken, seine Wege, seine Wahrheit, seine Maßstäbe, die Art und Weise, wie er möchte, dass wir Dinge tun, die Art und Weise, wie er möchte, dass wir leben. Wir finden die Dinge, die in seinen Augen wichtig sind und Gewicht haben. Und wir finden die Dinge, die in seinen Augen kein Gewicht haben und keine Bedeutung haben. Indem wir unseren Sinn erneuern durch das Wort Gottes, werden wir verwandelt, werden wir verändert. Wir werden ihm ähnlicher. Und wir verstehen, was sein Wille ist. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich denke, diese Stelle ist so klar, so einfach und sie fasst so viel Wahrheit zusammen. Gott möchte nicht, dass wir sind wie diese Welt. Veränderung kommt nicht durch unser eigenes Abmühen, unser eigenes Anstrengen. Sondern wir werden verwandelt, wie? Durch die Erneuerung unseres Sinnes. Es beginnt in unserem Sinn. Es beginnt in unserem Denken. Erinnert euch an die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wenn die Umstände schön sind, freuen wir uns und die Welt freut sich und alles ist gut, alles ist prima. Die Aufträge reinkommen der Firma und jeden Monat das Gehalt auf dem Konto ist, alles gut. Aber wenn dann so eine Situation kommt, mit der keiner gerechnet hat, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ich habe gesehen, was der Weg dieser Welt ist. Oh meine Güte, was machen wir jetzt? Alles ist so schlimm. Alles ist so furchtbar. Das darf nicht wahr sein. Ich muss Leute entlassen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ciao. Vielleicht sagst du, ja, wie konntest du ruhig sein? Wie konntest du diesen Frieden haben? Nicht, weil ich Superman bin. Nicht, weil ich ein ganz besonderer Mensch bin, der halt eine ganz besondere Gabe hat, die keiner sonst hat. Nicht, weil ich vielleicht, weil mir hier ein paar Windungen fehlen und ich nicht genügend Verantwortungsbewusstsein besitze, um mir ordentlich Sorgen zu machen. Ja? Man muss sich ja Sorgen machen in so einer Situation. Es gab einen einzigen Grund. Mein Sinn war erneuert an dieser Stelle. Mein Sinn war erneuert an dieser Stelle. Ich wusste, was Gott gesagt hatte. Ich wusste, was Gott gesagt hat. Und deswegen gab es für mich keinen Grund mehr, Sorgen zu machen. Schau, es war nicht so, oh, ich will mir keine Sorgen machen, ich will mir keine Sorgen machen, ich will mir keine Sorgen. Nein, es gab keinen Grund, weil ich wusste, was Gott gesagt hat. Ich hatte eine andere Perspektive, so wie der Schmetterling. Die Perspektive Gottes, die Sichtweise Gottes auf diese Situation. Aber unser Denken, unser Sinn muss erneuert werden. Und das hat mit Demut zu tun, dass ich mich demütige. Lass uns mal zu einer Stelle gehen im 2. Korintherbrief, Kapitel 10. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, da ist von Kampf die Rede. Und ich glaube, es hat direkt damit zu tun, worüber wir gerade sprechen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Da sagt Paulus, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Oh, wir haben einen Kampf. Und jetzt sollen wir Festungen, Bollwerke zerstören. Und ich weiß nicht, was es ist, aber viele Christen hören an dieser Stelle scheinbar auf zu lesen. Und sie bekommen dann ganz, ganz seltsame Auslegungen, was das bedeutet und was wir jetzt tun müssen und was diese Bollwerke und Festungen sind. Aber weißt du was, wir müssen nicht rätseln darüber. Das Wort Gottes, es sagt es uns direkt in dem Vers. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. In der Fußnote heißt es Berechnungen oder Beurteilungen. Schau, wenn wir alleine sind, wenn Gott nicht in unserem Leben ist, wenn er keine Rolle spielt, wenn sein Wort nicht in uns ist, dann werden wir Situationen anders beurteilen, als wenn sein Wort in uns lebendig ist, das, was er uns gesagt hat. Paulus sagt, das sind Gedankengebäude, Bollwerke, die zerstört werden sollen. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken, in der Fußnote heißt es, jede Wahrnehmung gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jede Wahrnehmung. So, ich nehme Dinge wahr. Ich nehme Probleme wahr. Aber wie beurteile ich sie? Wie beurteile ich sie? Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Er ist der Maßstab. Was er sagt, ist Wahrheit. In meinem Leben. Ich vertraue ihm. Eine letzte Stelle. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Letzte Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Können wir noch? Geht's noch? Gut, sind gleich fertig. 2. Korinther 3, Vers 12. Da sagt Paulus, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Wovon redet der Mann? Wir müssen jetzt ein bisschen die Zusammenhänge verstehen. Paulus bezieht sich auf eine Begebenheit, die uns berichtet ist im Alten Testament. Als Mose auf den Berg Horeb geht, empfängt er dort nicht nur die Gesetzestafeln von Gott, sondern er hat eine Begegnung mit Gott. Diese Begegnung prägt ihn, verändert ihn so weit, dass sogar sein Äußeres, sein physischer Körper verändert wird und er leuchtet, er strahlt. Und als er zurückkommt, leuchtet die Herrlichkeit Gottes aus ihm. Und das Volk, anstatt zu sagen, wow, ist das stark, hat gesagt, oh Mose, das macht uns nervös. Kannst du bitte eine Decke über deinen Kopf tun? Ja, dass wir nicht ständig daran erinnert werden, dass du die Gegenwart Gottes auf dir hast und ich nicht. Damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments. Worum geht's hier? Es geht um das Wort Gottes. Die haben in ihren Gottesdiensten, das Wort Gottes gelesen, die Bibel gelesen. Das Einzige, was sie hatten, war das Alte Testament. Jeden Sabbat und jeden Sabbat. Dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testament und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Sie haben das gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Die männlichen Kinder mussten das auswendig lernen, mussten große Teile auswendig lernen bis zum 12. Lebensjahr. Und trotzdem haben sie es nicht verstanden. Als Jesus kam, von dem in dem ganzen Buch die Rede ist, haben sie ihn nicht erkannt. Sie haben es nicht verstanden, da war eine Decke vor ihren Augen. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Gott ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. So, da ist ein Unterschied. Passt auf, was jetzt kommt. Vers 18, da sagt er, wir alle aber, wer ist wir alle? Wir Gläubigen. Wir alle aber, wir Gläubigen des neuen Bundes, wir Nachfolger Jesu, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. In einer anderen Übersetzung heißt es mit unverhülltem Angesicht. Da ist keine Decke vor unseren Augen. Wir schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wir werden verwandelt in das Bild, das wir anschauen. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist ein bisschen holprige Übersetzung. Das hat Luther besser übersetzt. Der sagt einfach, durch den Geist des Herrn. Durch den Geist des Herrn. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, ist eine Decke vor unseren Augen, eine Decke auf unserem Herzen. Wir verstehen nicht, was hier gemeint. Die Bibel ist ja voller Widersprüche und versteht man ja alles gar nicht und kompliziert. Aber wenn der Heilige Geist uns Wahrheit lebendig macht, dann ist plötzlich diese Decke weggetan und wir verstehen und unsere Augen gehen auf und wir erkennen und wir erfassen und wir hören und Gott redet und da ist Gemeinschaft und da ist Beziehung. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wie? Indem wir ihn anschauen. Indem wir seine Herrlichkeit anschauen. Wie geht das? Durch sein Wort. Durch sein Wort, das uns vom Heiligen Geist lebendig gemacht wird. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir bitten dich jetzt, erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass uns sehen, lass uns erkennen, jedes Mal, wenn wir dein Wort lesen, jedes Mal, wenn wir dein Wort hören, jedes Mal, wenn wir unter der Verkündigung deines Wortes sind, jedes Mal, wenn wir über deinem Wort nachsinnen, erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass uns sehen, lass uns erkennen, Herr, damit dein Wort wirksam in uns ist. Damit dein Wort uns verändert, damit dein Wort Frucht in uns hervorbringt. Zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, dass wir nicht länger sind wie diese Welt, dass wir nicht länger denken wie diese Welt, dass wir nicht länger gefangen sind durch die Begrenzungen dieser Welt, sondern dass wir dir vertrauen, dass wir denken in deinen Möglichkeiten, dass wir vertrauen auf deine Fähigkeiten, auf deine Kraft in uns. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das tust. Danke, dass du in uns am Wirken bist. Danke, dass du zu uns redest, Herr. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Du versteckst dich nicht vor uns. Sondern du hast gesagt, dass die, die dich suchen werden, dich finden werden. Herr, wir wollen dich suchen, wir wollen deine Stimme suchen, wir wollen deine Wahrheit suchen. Wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du in uns am Wirken bist durch dein Wort, Herr. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Amen.